8. Welch ein mächtiger, nie gesehener Anblick einstigen Wirkens, nunmehr erstarrter Kräfte, bietet sich dar. Arvodo ist überwältigt von der Majestät der schaffenden Natur, die sich ihm offenbart. Wild zerrissene Lavablöcke, schwarz ausgebrannt und genässt von dem fallenden Tau, umgeben ihm drohend. Glitzernd fällt das Licht der Manga-Leuchten auf die fantastischen Gebilde der Lavafelsen. Oft erscheinen diese als furchtbare, schreckenerregende Ungeheuer, starrend aus der Tiefe, dann als Phantome von Riesen, die das langsam sinkende Flugschiff umgeben und, Gefühl und Auge täuschend, ihre Gestalten oftmals wandeln und nach oben schweben, wo sie verschwinden. Auf Upal übt jedoch dieses Schauspiel keine Wirkung aus. Er kennt bereits die unschädlichen Schrecken dieser Umgebung, senkt er sich doch nicht zum ersten Mal in diesen fürchterlichen Kessel. Mit sicherer Hand lenkt er das Schiff und regelt die Umdrehungen des Flugrades, dessen summender Ton an den Wölbungen dumpf und schauerlich widerhallt. Der Krater erweitert sich nach unten. Er nimmt eine etwas seitliche Richtung an. Upa lässt daher die steuernde Rückenschraube ebenfalls langsam wirken, um die Felsen zu meiden, die unter ihm den Eingang zu verwehren scheinen. Immer tiefer sinkt das Schiff. Upal regelt das Flugrad so, dass die Maschine unbeweglich und ruhig frei schwebt. Er weist nach links und wirft das volle Licht der Manga-Fackel auf die Felsen. Arvodo sieht eine weite Höhlung. »Herr«, erklärt Upal, »hier ist die Stelle, über die ich kletterte, um die erste Höhle der Schätze zu finden. Dort stand ich einst am Rande des Abgrundes, über den wir schweben, und sah den Eingang zum Krater nur als schwachen Lichtspalt über mir. Wäre es Tag, so würdet ihr das Sonnenlicht von hier aus schimmern sehen. Später erst wurde es mir klar, dass es möglich sein müsse, von oben her an diese Stellen zu gelangen, wie ich jetzt gezeigt. Doch unmöglich ist es ohne Flugschiff. Jetzt achtet auf, Herr. Usklums erste Schatzkammer öffnet sich. Gespannt blickt Arvodo auf die Felswand, während das Flugschiff wieder sinkt. Ein Spalt öffnet sich, erweitert sich zur Höhle und nun fällt das volle Licht der Manga-Fackel auf jene Stätte, die Upal seinem Vater schon beschrieb. Einen lauten Ruf des Staunens stößt Arvodo aus. Ja, hier liegen die so viel gesuchten Schätze aufgehäuft und warten nur der Hand, die sie mühelos sammelt. Arival, du wirst besiegt, lispelt Arvodo leise. Ich möchte diese Höhle betreten. Upal, kannst du das Schiff dahin leiten? Herr, verzichtet darauf. Tiefer liegen noch andere Schätze, nicht minder reich als diese, doch bequem zu erreichen. Diese hier entziehen sich noch unserem Besitz. Es wäre gefährlich, das Schiff zu nahe an die Felsen zu bringen. Gut, ich folge dir. Zeige mir die Stätten. Wieder sinkt das Flugschiff. Leises Wasserrauschen klingt aus der Tiefe. Aufmerksam hebt Arvodo den Kopf und sieht Opal fragend an. Dieser erklärt, es ist das Meer, das unten rauscht und zur Flutzeit brausend eindringt. Jetzt strömt es nur noch kurze Zeit dem großen Becken im Inneren wieder zu, aus dem es Usklom einst vertrieben hat. Festen Boden beleuchteten jetzt die Manga-Fackeln, dem das Flugschiff zustrebt. Ein leiser Stoß und sicher steht es auf dem Grunde des Kraters, der sich als riesige Halle über die Kühnen wölbt. Ringsum verliert sich der Blick in tiefste Finsternis. Das Licht der Fackeln ist nicht imstande, die begrenzenden Felsenwände zu erreichen. Upal hemmt die Bewegung des Flugrades gänzlich. Nur dumpfes Wasserbrausen, das an den Wölbungen dieses gewaltigen Naturdomes in vielfachem Echo widerhallt, stört die Stille dieses Grabes, alles Lebens. Unwillkürlich schaudert Arvodo, als Upal ihn aufmuntert, die Gondel zu verlassen und ihm zu folgen. Ist doch dieses Gefährt das einzige Mittel, dem hier lauernden Tode zu entfliehen. Besorgt hört er auf den brausenden Ton des Wassers. Ist das Gefährt hier sicher? Fragt er. Ganz sicher. Tief unten und weit von hier strömt das Wasser einem unterirdischen Seebecken zu, das die Flut stets füllt. Wir sind hier fast so tief als der Meeresstrand. Doch noch immer höher, als dass eine große Flut diese Stätte je erreichen könnte. Vertraut mir, Herr, würde ich nicht alles ausgemessen und berechnet haben, wie hätte ich es dann gewagt, euch Uskloms Reich zu zeigen? Arvodo nickt, ergreift eine der Manga-Fackeln und gebietet Upal, ihm den weiteren Weg zu zeigen. Upal gehorcht und schreitet auf dem ebenen Boden weiter. Man sieht, dass das Wasser ihn einstens ausgewaschen und geglättet hat. Ein riesiger Kampf der Elemente, Feuer und Wasser, muss zu Ungunsten Plutos hier vor langen Zeiten stattgefunden haben. Überall sind die Spuren. Upal weist oftmals auf in das Gestein gehauene Zeichen, die er zur Kennzeichnung des Weges eingegraben hatte. Sie führen nach einer Seitenwand des erstarrten Vulkans, die jetzt in den Bereich des Lichtes tritt. Rasch schreitet Upal über den körnigen Sand, den einstens die Meereswogen hineingepeitscht, untersucht aufmerksam die ungeheuren Risse des Gesteins und bleibt vor einer engeren Spalte stehen. Er tritt mit Arvodo in diese hinein. Nach wenigen Schritten erweitert sich die Spalte zu einer blendenden Höhle. Wie die Männer eine solche bereits in der Höhe gesehen. Unendliche Schätze sind hier hervorgebracht. Funkelnde Kristalle, all überall, in denen sich das Licht der Manga-Fackeln bricht. Das weiße Rot blickt auch hier aus dem Fels nebst dem kostbaren Orostein hervor. Arvodo ist überwältigt. Er traut seinen Augen nicht. Er betastet die kostbaren Steine, schlägt mit dem Griffe seines Schwertes einige von den Felsen los und zeigt eine Aufregung, wie sie der willensstarke Mann wohl noch nie empfunden. Endlich findet er Worte des Dankes für Upal. Tief blickt sein Auge in das seine und er sagt, Du bist der Getreueste, der Getreuen. Du sollst bald erfahren, wie ich dir zu danken weiß durch die Tat. Rupal beugt sich tief vor ihm und im Tone wahrer Ergebenheit flüstert er: Herr, räche meine Schwester an Arival. Mir sind diese Schätze nichts. Wiedervergeltung ist mir alles. Arvodo nickt stumm. Er versteht Upal. Dann fragt er: Kennst du noch mehrere solcher Höhlen? So reich wie diese nicht, doch finden sich noch viele kleinere. Möglich ist, dass mir noch Unbekannte vorhanden sind. Nicht alle Gänge hier unten habe ich durchforscht. Zeige mir auch die anderen, die dir bekannt sind. Upal tritt durch den Spalt wieder auf den früheren Weg. Der Felsenwand entlang öffnen sich oft kleinere Höhlungen, in die er hineinleuchtet. Überall tritt darin das weiße Rot hervor oder kostbare Kristalle zeigen sich an dem Gestein. Eine Schatzkammer, die unermessliche Werte in sich birgt. Die Felsen entlang gehend, müssen sie jetzt im Bogen fast rechtwinkelig abbiegen. Die kühnen Eindringlinge sind an der inneren Rundung des einstigen Kraters angelangt. Herr, weiter bin ich nie gekommen. Lasst uns zurückgehen, mahnt Upal. Arvodo, dessen Unternehmungslust sich stark gesteigert hat, meint: Wir haben Zeit. Lass uns weitergehen. Vielleicht entdecken wir noch mehr. So günstige Gelegenheit muss ausgebeutet werden. Den Weg zurück können wir nicht verfehlen, wie du befiehlst, Herr. Vorsichtig schreiten beide Männer weiter. Der Boden ist nicht mehr so eben. Steine und Gerolle bedecken ihn. Totenstille umgibt sie. Das Brausen des Wassers ist ganz verstummt. Das Meer treibt seine Wellen zur Ebbezeit, die um diese Stunde eintritt, nicht in den Kessel. Jetzt öffnet sich in der Seite der Felsen ein weiter Gang, dessen Ende unabsehbar ist. Arvodo hebt die Leuchte, schreitet hinein und sieht, dass er gangbar ist. Weißer, mit Muscheln durchsetzter Sand bedeckt den Boden. Durch diesen Gang flutete einst das Meer. Sollte er hinaus bis zu diesem führen? Upal sieht erstaunt umher. Herr, ihr habt recht. Muscheln sind vorhanden. Hier seitwärts fällt der Weg zur Tiefe. Dorthin nahmen einst die Meeresfluten ihren Lauf. Sie kamen aus diesem Gang. Arvodo betrachtet nachdenklich die Höhlung. Upal, wir müssen wissen, wohin dieser Weg führt. Kann man auf ihn zum Meer gelangen, so wird es uns ein leichtes sein, heimlich die Schätze zu bergen. Aber auch vor Entdeckung müssen wir uns sichern. Unkenntnis über einen Zugang in das Innere könnte uns verderben. Upal bejaht diese Ansicht des Feldherrn und beide wenden sich entschlossen der unbekannten Höhlung zu. Es ist ein weiter, tunnelartiger Raum, den sie betreten. Deutlich erkennt man an dessen Wänden die Wirkungen des Wassers, das einstens mit großer Kraft eindringend die Wände abgeschliffen hat. Das Gehen ist auf dem weichen Meeressande leicht. Die beiden Männer schreiten lange vorwärts. Kein Ende zeigt der gewundene, sich manchmal stark erweiternde Gang, den Felsblöcke nicht versperren und dessen Entstehung ihnen rätselhaft erscheint. Endlich erweitert sich der Gang zu einer weiten Höhle. Jäh hört der Weg auf und ein Chaos von Felsblöcken liegt vor ihnen.